ARD.
Das ist ja keine Entscheidung, die Frau treffen muss. Es gehören ja auch zwei dazu, ein Kind zu zeugen. Dann gehören doch auch zwei dazu, irgendwie die Entscheidung zu treffen. Geht das oder geht das nicht? Aber ich finde, diese Frage wird immer komplett auf die Frau abgewälzt. Und ich finde, das ist ein total feministisches Thema.
Das ist Jana, die ihr heute kennenlernt. Und Jana hat eine Tochter, die ist mit Trisomie 21 zur Welt gekommen. Und Jana findet, was sie dadurch erlebt hat, hat ganz viel mit Feminismus zu tun.
Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Von RBB Kultur.
Hallo, hier sind eure Alltagsfeministinnen Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapata.
Hallo, liebe Sonja, hallo, liebe Alltagsfeministinnen. Herzlich willkommen. Wir betten hier alle zwei Wochen einen Fall aus meiner feministischen Coaching-Praxis gesamtgesellschaftlich ein.
Und beim heutigen Thema könnten wir auch sagen, hola, ¿qué tal? Wenn wir zum Beispiel an Margal Serran aus Valencia denken, die ist ja vermutlich die erste Person mit Down-Syndrom in einem europäischen Regionalparlament. Also in Interviews, da sagt sie immer wieder, dass Menschen mit Behinderung von der Gesellschaft unterschätzt werden. Wie nah ist dir dieses heutige Thema, was wir haben? Also hast du Menschen im Bekanntenkreis, die mit Behinderung leben?
Ja, ich habe eine Freundin, eine ganz enge Freundin mit einem Kind mit einer Behinderung. Mhm. Und die Schwester einer sehr guten Freundin hat das Down-Syndrom. Mhm.
Und bei mir, als ich wusste, was heute auf uns zukommt, habe ich auch gleich an eine Freundin von mir gedacht, die hatte, ist schon Jahre her, aber einen Schwangerschaftsabbruch tatsächlich, weil bei ihrem ungeborenen Kind eben auch Trisomie 21 festgestellt wurde, mit sehr, sehr geringer Überlebenschance. Mhm. Was lernen wir denn heute in unserer Folge?
Ja, wir lernen, was Ableismus ist. Und wir sprechen auch über den, du hast es gerade angesprochen, mit der Freundin über die Möglichkeit, über den Bluttest auf Trisomie eben zu testen und dann pro Kontra abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Jana sagt, eine Entscheidung, die alle, also das Paar angeht und nicht nur die Mutter.
Das ist der feministische Moment eigentlich, mhm, in der Geschichte auch.
Und
ne?
Wir geben euch heute eine Liste an Dingen mit, die es im Umgang mit Menschen mit Behinderung zu beachten gilt. Also das Feminismus to go ist heute richtig feministische Psychoedukation in Sachen Umgang mit Menschen, mhm, mit Behinderung.
Dann kommen wir mal zu Jana. Sie ist ja viel mehr als Mutter einer Tochter mit Down-Syndrom, aber, mhm, in dem, was wir bisher erzählt haben, ist sie ja schwupps quasi ja schon mal komplett hinter der Behinderung ihres Kindes verschwunden. Ne?
Was ihr im Alltag ganz oft passiert. Gleichzeitig hat sie im Vorgespräch gleich Ja gesagt, als wir gefragt haben, ob wir jetzt aufs Familienleben eingehen können und auf das behinderte Kind. Mhm. Also, dass wir das thematisieren können, weil auch sie findet, dass solche Lebensmodelle zu wenig Raum haben in der Öffentlichkeit. Gibt sie sich sozusagen heute ganz bewusst da in diese Rolle der Repräsentantin, aber sie ist natürlich noch viel mehr.
Ja, wer ist Jana noch? Was müssen
sie
wir wissen?
Sie ist Rechtsanwältin, ein sehr männlich geprägter Beruf. Sie ist Beruf tätige Mutter eben. Sie hat mit ihrem Partner noch zwei Söhne, also insgesamt drei Kinder. Mhm. Und sie ist eine treue Alltagsfeministin, eine Podcast-Hörerin. Und sie sagt, der Podcast ist ihr regelmäßiger Begleiter und hat sie unter anderem dazu gebracht. Sie sagt, sie hat ihr Leben komplett umgekrempelt, was ich ganz schön finde, und kämpft dafür, dass sie trotz der privaten Herausforderungen im Beruf ernst genommen wird. Dank des Podcasts.
Meine älteste Tochter ist jetzt 6, wird dieses Jahr 7. Und ich war Mama durch und durch. Ich habe mich komplett nur noch um die Kinder gekümmert, habe meine berufliche Ausrichtung komplett nach den Kindern gerichtet und war einfach komplett Mama und habe irgendwann gemerkt so, krass, ich bin nicht nur Mama und Ehefrau und so, ich bin ja auch noch ich und eigentlich bin ich ein total lebensfroher Mensch und ich war das aber alles überhaupt nicht mehr, sondern habe nur noch so in diesem Mama-Gefüge funktioniert. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich den Job schon gewechselt und war da also neuen Menschen konfrontiert, die eben auch nicht unsere Lebensumstände, insbesondere mit meiner Tochter, kannten.
Mit deiner Tochter, die mit dem Down-Syndrom
genau,
lebt.
Genau. Und an meinem ersten Tag war auch die erste Frage, nachdem ich erzählt habe, dass ich drei Kinder habe und eben eine mit Behinderung. Ja, wo sind die denn jetzt? Da habe ich gesagt, naja, also es gibt sowas wie einen Kindergarten. Ja, und heute Nachmittag, wenn du bis 15 Uhr arbeitest, sag ich, dann haben die Kinder auch einen Vater. So,
da so viel von auch aus dem Arbeitsumfeld kam dann eher diese...
Ja, total. Also ja, ich glaube, es ist immer noch unüblich, wenn Frauen auch so ein bisschen ihrem Beruf nachgehen wollen und das auch nicht nur mit 10 bis 20 Stunden, sondern auch darüber hinaus. Mhm. Und ich durfte aber keine Stunden aufstocken, weil
von Seiten des Arbeitgebers.
Genau, Also von meinem direkten Vorgesetzten, weil der halt der Meinung war, dass ich genug zu tun habe. Hm. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich aufgrund meiner Situation, die ich halt noch nicht mal als Situation empfinde, immer so ein bisschen ja, mit Samthandschuhen angefasst wurde, ich mich nicht überarbeiten sollte, ich musste immer darauf achten, dass ich pünktlich Feierabend mache und keine Überstunden und so, damit bloß alles irgendwie für mich in geregelten Bahnen läuft. Ja, also übervorsorglich.
Über Diskriminierung von Eltern, vor allem Müttern im Beruf, haben wir ja schon ganz oft geredet. Aber wenn man jetzt Jana zuhört, ist das ja nochmal ein ganz anderer Schnack, finde ich. Also man hat das Gefühl, nicht nur Menschen mit Behinderung traut man unserer Gesellschaft nichts zu, sondern den Eltern von behinderten Kindern auch nicht. Jana hat Freundinnen vom Verhalten ihres Chefs erzählt und die meinten, jo, ist doch nett, dass der so auf dich achtet. Warum werden echte Rücksichtnahme und Bevormundung von Außenstehenden leicht mal verwechselt?
Ja, also Feminismus, sagen wir jetzt oft, ist Wahlfreiheit. Bevormundung bedeutet jetzt hier, dass sie in der Situation als Mutter, mehrfach diskriminiert durch die Behinderung, dann eigentlich, dass ihr verunmöglicht wird, dieses Arbeitspensum, sich dafür zu entscheiden, ja, wenn sie es denn wollte.
Vielleicht, damit wir nochmal alle im Boot sind, nochmal kurz erklärt. Down-Syndrom hat ja nichts mit Down-Sein oder Ähnlichem zu tun, sondern ist der Name des Entdeckers, John Langdon Down. Und es ist ja auch keine Krankheit, sondern eine Chromosomanomalie, also die zufällig entsteht. Das Chromosom 21 ist dreimal statt zweimal vorhanden und da der Name Trisomie 21, so merke ich mir das immer.
Und es gibt verschiedene Ausprägungen, was Jana später noch von ihrer Tochter erzählt, trifft nicht auf alle Kinder zu.
Was aber feststeht, Mütter von Kindern mit Behinderungen sind seltener berufstätig als Mütter mit neurotypischen Kindern.
Also Kindern, die jetzt...
Kinder ohne Behinderung. Mhm. Und wenn sie arbeiten, dann häufiger auch in Teilzeit. 31% der Mütter arbeiten gar nicht. Und bei denen, die arbeiten, liegt der Teilzeitanteil bei 74%. Sehr, sehr hoch. Eine ähnliche Tendenz gibt es auch bei den Vätern von Kindern mit Behinderung, aber auf einem wesentlich niedrigen Niveau, also von 15% in Teilzeit. Das zeigt die Studie Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen. Die hat das Ministerium für Arbeit und Soziales rausgegeben. Verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes.
Wie in allen Familien tragen Frauen oder in den allermeisten hier mehr zur Care-Arbeit bei als Männer und stecken dafür im Beruf zurück. Oder sie werden zurückgesteckt, so wie wir es bei Jana gerade gehört haben. Und Jana hat Konsequenzen gezogen, sie ist selbstständig gemacht, wodurch sie nicht nur mehr verdient, sondern sich auch die Zeit freier einteilen kann, weil ihr Familienalltag ist anders.
Ich habe andere Gedanken und Sorgen um mein Kind als Mütter von neurotypischen Kindern. Also das fing, als meine Tochter noch klein war, fingen die Therapien sofort an. Also mit 6 Monaten hatte sie Logopädie, weil sie den Mund nicht vernünftig schließen konnte. Und die Logopädin hat damals gesagt, das Mittelgesicht meiner Tochter eine absolute Katastrophe sei und sie davon ausginge, dass sie niemals sprechen kann. Und dann haben wir früher schon angefangen, mit ihr zu gebärden, falls sie wirklich nicht sprechen kann, dass sie sich trotzdem irgendwie verständigen kann. So. Man will es ja richtig machen. Also ich hatte für mich den Anspruch, ich will meiner Tochter alles geben können, was sie braucht, um in dieser ja doch sehr ableistischen Gesellschaft gut klarzukommen. Und deswegen habe ich nicht nur sämtliche Therapien, die sie brauchte. Also sie hatte vom ersten Tag an Physiotherapie mit 6 Monaten, Logopädie, Frühförderung fing mit 4 Wochen, glaube ich, an. Das waren schon 3 fixe Termine in der Woche, die wir machen mussten. Und dann hatte ich ja aber auch noch so das Bedürfnis, hey, wir brauchen aber auch Kontakt zu neurotypischen Familien. Wir können ja jetzt nicht nur so Sachen machen, die Kinder mit Behinderung machen. Also bin ich mit ihr noch zum PEGIP gegangen und zu irgendwelchen Mutti-Treffs und habe, also es war so anstrengend. Aber natürlich war es viel mehr Fürsorge, als wenn man so entspannt mit seinem Baby zu Hause ankommt und den ganzen Tag mit dem Baby kuschelt. Wir mussten irgendwelche Turnübungen machen, die wir alle total furchtbar fanden, weil es anstrengend war und sie dadurch immer müde wurde und so. Also schon eine krasse Zeit. Und wir haben gelernt, sehr viel geduldiger in dieser Entwicklung zu sein. Also bei unserer Tochter dauert alles irgendwie ein bisschen länger. Deswegen haben wir deutlich geringere Erwartungen an unsere Kinder allgemein. Also die müssen das nicht alles so schaffen, wie die Gesellschaft es gerne hätte. Die gehen ihr eigenes Tempo. So, aber dadurch bin ich einfach eine ganz andere Mama als ja, Mamas von neurotypischen Kindern.
Ableismus, das ist noch eine Vokabel, die man, glaube ich, auch nochmal oder immer wieder erklären kann. Das bedeutet, ich mache mir immer die Eselsbrücke aus dem Englischen, to be able to do something, also in der Lage sein, was zu tun. Und Ableismus wiederum bedeutet, dass der Wert eines Menschen daran gemessen wird, wie viel Leistung er erbringt. Also totaler Kapitalismus-Abfuck eigentlich.
Ganz genau. Jana beschreibt diesen Druck durch Ableismus, ihre Tochter möglichst gut zu fördern. Logopädie, Frühförderung und so weiter. Und wie viel Zeit das eben braucht, ja. Das beschreibt auch die Autorin Lara Maas in ihrem Buch Ein wunderbar anderes Leben. Ihre Tochter Tilda lebt ebenfalls mit dem Down-Syndrom. Und sie beschreibt da, wie die Gesellschaft Leistung erwartet und auch vielen Eltern sowieso ein Trost suggeriert, ach, ihr Kind kann alles schaffen, wenn sie und ihr Kind sich nur genug anstrengen. Ich zitiere mal, lesen, schreiben, rechnen, ja sogar studieren. Bullshit, schreibt sie. Nicht jeder hat das Potenzial zu studieren oder Schauspielerin zu werden. Auch Menschen, die keiner erwerbstätigen Arbeit nachgehen, haben der Gesellschaft etwas zu geben. Also dieser Leistungsdruck, der suggeriert, strengt euch an und dann könnt ihr diese Behinderung wettmachen.
Ja, wir haben es auch schon angesprochen, Trisomie ist nicht gleich Trisomie. Es gibt eine große Spannweite, also nicht jede kann und muss, wie die am Anfang erwähnte Margal Serran, in die Politik gehen. Was aber für alle Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung gilt, sie brauchen eben mehr Zeit für Care-Aufgaben. Ne? Diese ganzen Therapien, von denen Jana spricht, Arzttermine, Anträge auf Unterstützung schreiben, blablabla, also, diese ganze Bürokratie.
Das hört sich für mich so an wie noch ein Teilzeitjob.
Ja. Und diese Eltern haben ja da auch einen finanziellen Mehraufwand. Also wenn man in der Studie zur Lebenssituation von Familien schaut, geben knapp 3/4 der Befragten an, dass sie mit ihrem Leben insgesamt zufrieden bis sehr zufrieden sind. Mhm. Aber nur 58% sind mit der finanziellen Situation zufrieden. Aufgrund der Beeinträchtigungen des Kindes bzw. wegen fehlender finanzieller Mittel ist an einen jährlichen Familienurlaub oftmals gar nicht zu denken, heißt es da. Wir verlinken euch in den Shownotes Artikel nochmal zu staatlichen Unterstützungsangeboten deshalb, zum Beispiel zur Eingliederungshilfe, Entlastungsbetrag, Heilmittel und so weiter. Das ist nämlich gar nicht so leicht, da durchzublicken.
Ja, und auch deswegen ging es Jana im Coaching um Gerechtigkeit und um Teilhabe, also alltagsfeministische Forderungen. Das betrifft erstmal alle Eltern, aber wie so oft Mütter nochmal ganz anders als Väter, schon in der Schwangerschaft. Und wenn wir jetzt diesen Lebensbereich Feministin noch dazu holen, wie geht eigentlich feministische Mama eines behinderten Kindes sein?
Ich finde, das fängt immer bei der Frage an, wusstest du das in der Schwangerschaft? Also das ist immer so der erste Vorwurf, den die Menschen, glaube ich, gar nicht als Vorwurf meinen, aber so ein, hättest du das nicht verhindern können? Die Entscheidung oder das Leben mit einem behinderten Kind kann man ja jetzt in der Schwangerschaft irgendwie schon entscheiden und muss das wirklich sein? So, ich glaube, meinem Mann wurde diese Frage alleine noch nie gestellt. So, das betrifft in erster Linie mich. Ne? Ich hatte neulich eine Arbeitskollegin, die in der Schwangerschaft die Diagnose bekommen hat, dass sie ein Kind mit Down-Syndrom hat. Ich habe die eingeladen, an unserem Leben teilzunehmen, irgendwie ein paar Stunden und meine Tochter kennenzulernen. Natürlich auch mit dem Wunsch, sie dabei zu bestärken, dass das Leben mit behindertem Kind total toll sein kann. Weil wir sind wirklich eine total tolle und dem Grunde nach normale Familie. So, das, ich finde meine Jungs manchmal deutlich anstrengender so im Alltag als meine Tochter. Und die Frau war alleine da, also nicht mit ihrem Partner, was ich schon total spannend fand, weil ich das Gefühl hatte, dass sie mit dieser Frage und mit der Suche nach der Antwort, bekomme ich das Kind oder bekomme ich das Kind nicht, war sie völlig alleine. So. Also wenn ich in der Schwangerschaft gewusst hätte, dass ich ein Kind mit Behinderung bekomme, dann hätten wir als Paar darüber reden müssen, kriegen wir sie oder kriegen wir sie nicht. Und wir waren damals bestimmt in einer Lebenssituation, in der wir uns vielleicht eher gegen sie entschieden hätten. Ich war aber nicht ein bisschen schwanger. Ich hatte ja, also es war mein Wunschkind und ich hätte es eigentlich nicht machen können. So, vielleicht hätte ich mich damals aber von meinem Mann belabern lassen. Vielleicht hätte ich sie abgedreht. Ich meine, es ist alles nicht so gekommen, aber mir tun die Paare, insbesondere die Frauen, leid, die diese Entscheidung treffen müssen und dann vielleicht auch alleine treffen müssen, weil sie keinen Partner, keine Partnerin an ihrer Seite haben, um diese Entscheidung gemeinsam zu treffen.
Deswegen, was für eine krass unempathische Frage eigentlich. Wusstet ihr das in der Schwangerschaft?
Das tut so weh, das höre ich und das tut mir total weh.
Also da nochmal zur Klärung. Jana hat die Diagnose ihrer Tochter ja nicht während der Schwangerschaft bekommen. Die Tochter ist, wie gesagt, ja durchs Raster der Vorsorgeuntersuchung geschlüpft. Das heißt, es wurde Jana ja erspart, sich damit auseinanderzusetzen, bekomme ich das Kind oder nicht.
Und stehen Eltern aber vor dieser schwierigen, sehr persönlichen Entscheidung, ist es total legitim, sich entweder für das eine oder das andere zu entscheiden. Also wir verurteilen niemanden, der Sicherheit will und deshalb alle Tests macht, die möglich sind und auch niemanden, der sich gegen ein Kind mit Behinderung entscheidet oder eben dafür.
Und dazu vielleicht eben mal ein kleiner medizinischer Exkurs an der Stelle zum NIPT, also zum nicht-invasiven Pränataltest. Das ist ja im Blut der werdenden Mutter, ist auch Erbgut des ungeborenen Kindes, logisch, weil gemeinsamer Blutkreislauf. Das heißt, man kann schon ab der 10. Woche zu 99% genau sagen, ob ein Kind Trisomie 21, Trisomie 18 oder Trisomie 13 hat. Diesen Test, den gibt es in Deutschland schon seit mehr als 10 Jahren. Aber lange Zeit mussten Eltern die Kosten selbst tragen, 500 bis 900 Euro. Erst seit Juli 2022 ist der Test jetzt in begründeten Einzelfällen, wie es heißt, eine Kassenleistung. Vor dem Test muss allerdings eine Beratung stattfinden, denn es gibt ethische Bedenken, weil der Test ja so komfortabel ist und erstattet wird, könnten sich noch mehr Eltern als bisher gegen ein Kind mit Down-Syndrom entscheiden. Also das würde dann ja wieder so suggerieren, diese Normalisierung von Selektion, Framing von Behinderung als vermeidbar und so weiter. Und um da noch mal ein paar Zahlen vielleicht reinzubringen, in Europa entscheiden sich angeblich 9 von 10 Frauen gegen das Kind. Es gibt aber auch keine systematische Untersuchung darüber. Das sind jetzt nur Schätzungen. Feministische Frage dabei ist dann jetzt natürlich, tragen Frauen rund um diese Entscheidung mehr Verantwortung als Männer?
Also nochmal auch zur feministischen Frage. Werden Frauen bei der Entscheidung alleingelassen oder ist es vielleicht auch sogar gut, dass sie diese Frage sich auch beantworten müssen, weil sie in den allermeisten Fällen in Form von lebenslanger Fürsorgearbeit auch dann die Konsequenzen tragen müssen. Also es gibt ja keine richtige oder falsche Entscheidung und es gibt auch keine Antwort auf die Frage, aber ich habe diesen Bluttest machen können und ich war komplett überfordert.
Also dir wurde es angeboten, wollen Sie den Bluttest machen oder nicht? Und dann.
Und das ist ja total niedrigschwellig. Das war, früher hatte man dann.
Ja, aber bei meiner Freundin, von der ich vorhin schon erzählt habe, da war das so, das ist schon lange her, da war es immer noch diese Nackenfaltenmessung in der 21. Woche, wurde festgestellt, okay, Trisomie 21 und das Kind ist wahrscheinlich so schwer behindert, dass es die Überlebenschancen sehr, sehr gering sind. Und dann hat sie sich mit ihrem Freund zusammen für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden und dann musst du ja noch das tote Kind zur Welt bringen. Okay, wenn du da mit dieser Entscheidung und mit diesen ganzen Folgen allein gelassen wirst oder halt total überfordert bist, also ich wüsste nicht, was ich da machen sollte.
Und Stand jetzt ist es mit dem Bluttest sehr viel früher und dann auch mit medikamentösem Abbruch der Schwangerschaft sehr viel niedrigschwelliger machbar zu entscheiden, ich trage dieses Kind nicht aus, mit all den Konsequenzen, die es hat.
Und mit allen Konsequenzen pro und contra, muss man sagen.
Ja, und auf der gesellschaftlichen Ebene, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wenn wir da aussortieren und dieser Leistungsdruck auch dann zu einer legitimen Abtreibung in jedem Fall, weil dieser Druck, den dann Frauen oder Eltern dann auch empfinden, Stichwort Ableismus, weil wir in einem Umfeld leben, in dem eben dieser Druck herrscht und kein Raum ist für alles Leben.
Dann hören wir mal, welche Erfahrung Jana als Mutter einer Tochter mit Behinderung so macht.
Wenn man sich mal anguckt, wie die Hilfeleistungen für Familien mit Kindern mit Behinderung sind, geht es meistens an die Mütter und an die Frauen. Also die Väter, die werden dann über die Frauen vielleicht mal mit hinzugeholt. Aber in diversen WhatsApp-Gruppen bin ich immer mit drin. Ne? Am Anfang habe ich alle Therapien mit unserer Tochter besucht und nicht mein Mann. Und letztlich musste ich Entscheidungen treffen, was passiert jetzt mit unserer Tochter? Was machen wir? Welche Schritte gehen wir? Weil er sich da anfangs nicht wirklich mit beschäftigt hat, schon alleine, weil ich ja in Elternzeit war so und nicht er. Er ist arbeiten gegangen weiterhin.
Verstärkt sich also auch, oder es hat sich eben, bevor du alles umgestellt hast und ihr euch jetzt annähernd ähnlich um eure Kinder kümmert, ist es in einem Fall einer Familie mit einem behinderten Kind so, dass diese Fürsorgearbeit, die sowieso von vielen Frauen übernommen wird, dann so viel mehr umfasst?
Auf jeden Fall. Also schon eine krasse Zeit. Und es war deutlich mehr Fürsorge, als ich hinterher mit den Jungs irgendwie machen musste oder was ich für die Jungs gemacht habe. Das ist schon anstrengend. Insbesondere, wenn man da ja weitestgehend alleine irgendwie mitmachen muss. Ja. Aber trotzdem ist es toll. Also meine Tochter hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
Und sag das nochmal.
Meine Tochter hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Die hat mich geduldig gemacht oder dazu beigetragen, dass ich deutlich geduldiger geworden bin. Und ich bin ein besserer Mensch geworden, als ich vorher war.
Ja. Gibt es eine Situation, die dich auch mitnimmt? Also eine Situation in dieser verrückten Gesellschaft?
Ich habe durch die Geburt meiner Tochter oder durch ihre Diagnose habe ich schon Freunde und Freundinnen verloren. Ich hatte eine Freundin, mit der ich mich jetzt gerade auch tatsächlich wieder annähere, weil eins ihrer Kinder ist auch schwer krank und sie kann mich jetzt besser verstehen. Die hat damals ganz blöd reagiert. Wir waren essen, da war meine Tochter noch ganz klein und ich hatte sie dabei und habe ihr von so einer Selbsthilfegruppe erzählt, in der ich jetzt bin. Und dann hat sie gefragt, wie viele da denn sind. Da habe ich gesagt, naja, das sind schon so 7, 8 Frauen, mit denen wir abends essen gehen. Dann sagte sie, krass, so viele gibt's bei euch? Dann habe ich gesagt, ja, wieso? Dann sagte sie, ja, wo kommt das denn her? Kommt das von der Inzest? So, und das, also das prägt mich für immer. Diese Frage prägt mich für immer. Ich habe danach Rotz und Wasser geheult, weil das einfach, das war das, ich glaube, mit das Übergriffigste, was ich je erlebt habe.
Aua.
Aber das tut trotzdem so weh. Also das war trotzdem einfach mega schmerzhaft, weil
was verliert eine Gesellschaft, die aussortiert?
Wir können ganz, ganz viel von Menschen mit Behinderung lernen, weil ich glaube schon, sich so auf das Ursprüngliche des Lebens
auch
beziehen. Die Menschen machen sich wahrscheinlich deutlich weniger Sorgen darum, ob sie in der Gesellschaft irgendwie bestehen können, ob sie gewisse Leistungen erbringen können. So dieses Höher, Weiter, Schneller, das hat meine Tochter nicht.
Wir alle können viel voneinander lernen, sagt Jana. Und darüber hinaus, warum ist es für uns alle wichtig zu wissen, wie der Alltag mit Kind mit Behinderung ist?
Ja, wir haben es gerade in der Studie gehört, nicht die Behinderung macht unglücklich, sondern eher die Umstände, also die Lebensumstände, die die Familien schlecht darstellen. Also sie wünscht sich, Jana und auch viele andere, einen anderen Umstand, also einen anderen Überbau, weniger Bittsteller sein zu müssen und mehr Begegnung auf Augenhöhe. Aber dafür müssen sich eben auch Nicht-Betroffene einsetzen. Und ganz wichtig, und das ist ja deine Frage, wir alle sind potenziell Menschen mit Behinderung, also angeborene Behinderung, machen nur 1% aus. Die meisten Schwerbehinderungen entstehen erst im Laufe des Lebens, zum Beispiel durch Erkrankung.
Ja,
das heißt, es geht uns de facto alle an.
Oder auch psychische Erkrankungen, was viele auch nicht wissen, Depressionen zum Beispiel, Wald- und Wiesenerkrankungen, ne? Volkserkrankung ist es, können aber auch zu einer Schwerbehinderung führen. Also das wusste ich selbst lange nicht. Menschen mit einer Depression haben die Möglichkeit, einen Grad der Behinderung bzw. einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Also das Leben mit Behinderung betrifft uns alle, ob mittelbar oder unmittelbar. Und wir leben ja auch in einer Gesellschaft gemeinsam miteinander, ne? Wenn wir jetzt zurück ins Coaching gehen zu Jana, weil ich denke die ganze Zeit darüber nach, sie klingt ja ganz im Reinen so mit ihrem Leben und hat auch mit ihrem Partner und Beruf alles so organisiert, dass es passt. Da warst du ja eigentlich fast arbeitslos, Johanna, oder?
Ich frage mich die ganze Zeit, was ich dir geben kann. Ich frage mich, was du brauchen kannst.
Was ich brauche, ist so meine komplette Versöhnung mit der Situation. Also natürlich, ich habe ganz viel an mir gearbeitet, dass ich bin in eine totale Trauer gefallen. So, ich wollte immer ein Mädchen haben, weil ich mir vorgestellt habe, wie ich mit ihr ein Hochzeitskleid kaufen gehe und so. So, dann hatte ich das Mädchen, aber ich fühlte mich total beraubt, als dann diese Diagnose kam, weil sie wird nicht heiraten. So, heute denke ich mir, wer weiß denn, ob mein Mädchen, auch wenn es neurotypisch wäre, überhaupt jemals heiraten wollen würde. Ich glaube, ich habe meinem Kind gegenüber noch ganz oft ein schlechtes Gewissen, dass ich all diese Gedanken hatte.
Ja. Wenn wir dahin zurückspulen, dann ist es ein Aussöhnen oder der Versuch?
Ja, es ist so ein, also irgendwann, oder meine ich mich, bei meinem Kind dafür entschuldigen zu müssen, für all die Angst, die ich hatte, vor dem Leben mit ihr. Weil das war einfach nicht richtig. Ich brauchte keine Angst haben, weil das Leben mit ihr toll ist und wundervoll, bunt und so. Aber das führt auch dazu, dass ich so eine extreme Wut habe auf diese patriarchale Gesellschaft. So, ne, dass ich überhaupt dazu gekommen bin, traurig darüber zu sein, nicht das Mädchen bekommen zu haben, was ich doch haben sollte.
Genau.
So, also das ist dem Grunde nach einfach fies und gemein, dass auf unsere Kinder schon mit der Zeugung so viel Verantwortung hängt. Und das macht mich so wütend, dass wir da immer noch so von geleitet werden.
Kannst du uns nochmal genau diesen Gedanken erklären? Also warum genau ist Jana sauer auf das Patriarchat?
Ja, wir haben es auch schon bei Andrea und Tom gesehen. Einfach Trans heißt die Folge, wo die Tochter das Geschlecht gewechselt hat. Auch da gab es eine Trauer um dieses Ideal, also wie ein Kind zu sein hat. Und da hat die Mutter richtig betrauert, dass sie kein Mädchen mehr hatte.
Mhm.
Und was bei Janas Wut hier eine Rolle spielt, ist auch der Zusammenhang zwischen eben Patriarchat und Leistungsgesellschaft. Jana, die ist total sauer, weil sie damals dachte, ich muss ein Kind mit allen Mitteln möglichst nah an eine Norm fördern. Und dann hat Jana gegen den Willen ihrer Tochter das Kind ja in alle möglichen Therapien geschleppt und hat mit ihr zu Hause Übungen durchgeführt, die der Tochter zum Teil auch Schmerzen verursacht haben. Und sie war eben nicht nur Mutter, sondern auch Therapeutin, also Logopädin und so weiter des Kindes. Und zwar aufgrund der ganzen schwerwiegenden gesellschaftlichen Erwartung und der Druck, dieser Leistungsdrucksituation, der wir alle ausgesetzt sind. Sie hat den Eindruck, dass das Patriarchat verbrüdert mit dem ganzen Kapitalismus und dem Gesellschafts- und Leistungsanspruch, der damit zusammenkommt, dass es wie so ein Unrecht auch an der Vorstellung und den Anforderungen, die sie an ihre Tochter gerichtet hat, dass es da so einen großen Schaden genommen hat.
Das verstehe ich total, dass das wütend oder auch traurig macht oder aber auch müdend, was wir auch ganz oft sagen, also müde und wütend, dass man das immer wieder vor Augen gehalten kriegt. Und es muss nicht sein, wenn wir alle voneinander lernen. Also die Frage ist heute, wie kann man als Nicht-Betroffener oder Nicht-Betroffene, was kann man machen?
Feminismus to go.
Wie können wir, also wie kann jeder Einzelne von uns eigentlich dazu beitragen, dass sich die Umstände verbessern, auch von Menschen mit Behinderung, die ja vor allem an den Umständen, an denen wir ja mitwirken, als Gesellschaft leiden. Was können wir tun? Zwei Punkte. Einmal das Wording, also dieses sensible Kommunizieren, das fängt schon beim Wording an. Die meisten Betroffenen plädieren nämlich dafür, eine Behinderung auch so zu benennen und nicht durch Handicap, besondere Bedürfnisse, Einschränkungen oder sowas zu beschönigen. Wichtig: die Person ist nicht behindert, sondern wird behindert von der Gesellschaft. Also die Umstände tun's.
Bei dem Wording fällt mir auch ein, was Lara Maas in ihrem Buch Ein wunderbar anderes Leben schreibt. Das haben wir ja vorhin schon erwähnt, das Buch. Da hat sie so kleine Infokästen eingestreut mit Äußerungen, die man sich lieber sparen sollte. Zum Beispiel, jemand leidet am Down-Syndrom oder die Frage, habt ihr das gewusst? Ne, ist ja bei Jana jetzt auch vorgekommen. Oder auch das immer wiederholte positive Klischee, dass man von immer gut gelaunten Sonnenscheinkindern mit Down-Syndrom spricht. Sowas meinst du das auch, was in
genau,
ins
Wording
mit reinfällt?
Genau, das Kind lebt mit Down-Syndrom und nicht leidet. Genau, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die Klischees zu brechen, genau, das spricht ja auch über das Wording hinaus von so einer Haltung. Ne?
Okay, Wording ist der erste Punkt. Was können wir noch berücksichtigen und lernen?
Uns informieren. Also und auch inspirieren lassen. Ja, Also wir können so viel lernen. Lara Maas, die hast du gerade erwähnt, ist auf Instagram aktiv als von Mutter zu Mutter, weil sie anderen in derselben Lage Mut machen möchte. Also gleich mal folgen, inspirierende Hashtags zu den Themen. Außerdem Hashtag 21 Rocks. Dann Hashtag The Lucky Few, also The Lucky Few zusammengeschrieben. Dann ein Hashtag Liebe zählt keine Chromosomen oder der Account Not Just Down von den Geschwistern Mari und Tabea. Den folgst du ja schon eine Weile.
Die kenne ich super.
Also wir informieren uns, wir packen euch auch das Buch von Lara Maas in die Shownotes. Ein anderes Beispiel mit explizit feministischem Hintergrund ist die Journalistin Mareike Kaiser, deren Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter haben wir hier schon oft empfohlen. Und sie hat ihre erste Tochter auch mit mehrfacher Behinderung auf die Welt gebracht und im Alter von 4 Jahren ist dieses Kind gestorben. Und Mareike hat immer wieder über ihre Erfahrung zum Beispiel bei der Suche nach einem integrativen Kita-Platz geschrieben, weil auch hier das Private ist politisch.
Das alles packen wir euch in die Shownotes als kleines PDF zum Runterladen, Ausdrucken, weitergeben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hast du mit Jana gearbeitet? Weil für sie ist das ja nichts Neues, sie weiß das ja alles.
Sie kennt das alles genau. Ich habe eine Spiegelübung mit ihr gemacht. Da geht es vor allem darum, so wie ihrem jüngeren Ich zu verzeihen, ihr zuzurufen und ihrem Spiegelbild zuzurufen, dass sie damals nach bestem Wissen und Gewissen ihrer Tochter diese Therapien und all das angetragen hat, weil sie ja eben nicht besser wusste. Und auch diese Erwartung, die sie an dieses Kind hatte, an dieses typische Mädchen mit Hochzeit und all dem, dass sie da sich verzeiht, da vielleicht dem Kind nicht ganz gerecht worden zu sein.
Dann hören wir jetzt mal, wie diese Spiegelübung bei Jana angekommen ist und welches Fazit sie am Ende zieht.
Ja, schau dich mal an. Mhm. Die hat alles gegeben.
Ich habe alles gegeben.
Das weißt du ganz genau.
Ich weiß das, weil ich das so wollte, weil ich es gut meinte und weil es mein Job war. Als Mama, als liebende Mama. Und auch als Pflegeperson, die ich ja auch bin. Und früher war ich auch Therapeutin, weil das von mir erwartet wurde. Das mache ich heute nicht mehr. Ich sage jedes Mal, wenn irgendeine Therapeutin sagt, das müsstet ihr mal zu Hause machen, da sage ich heute, nein, ich bin Mama, ich bin Lebensbegleiterin, Spielgefährtin, was auch immer, aber ich bin keine Therapeutin, wir machen das zu Hause nicht. Heute weiß ich das. Früher wusste ich das noch nicht.
Und mit dem Wissen von heute, ich habe alles gegeben, ich verzeihe mir.
Ich glaube, da bin ich noch nicht. Ich kann mir noch nicht verzeihen.
Kannst du dich einen Moment anschauen?
Mhm.
Und wie geht's mit dem ersten Gedanken? Mit diesem, ich habe getan, was ich konnte?
Das weiß ich und das kann ich akzeptieren. Ja. Ich habe getan, was ich konnte und damit bin ich auch versöhnt.
Mhm. Du hast getan, was du konntest. Jana, was nimmst du heute mit?
Ich wusste nicht, dass ich immer noch so sehr in diesem Prozess stecke. Ich habe gedacht, dass ich da schon mehr drüber hinweg bin vielleicht, dass ich das Ganze schon mehr abgeschlossen habe. Und ich wusste zwar schon, dass ich eine gewisse Wut in mir habe, aber ich wusste tatsächlich gar nicht, dass diese Wut so sehr patriarchal geprägt ist. Also ich habe das bislang immer so allgemein auf die ableistische Haltung der Gesellschaft gelegt, so, weil wir damit auch täglich in Kontakt kommen. Ich habe gar nicht so mitbekommen, dass auch das wieder irgendwie ganz viel aufs Patriarchat zurückgeht. Das habe ich heute herausgefunden. Und ich hoffe, dass viele werdende Mütter, Eltern das früher merken und sich dann nicht so von mitreißen lassen. Ja, dankeschön.
Ich danke.
Was ich heute wieder einmal mehr mitnehme, muss ich wirklich sagen, Kinder kriegen ist kein Kinderspiel. Kinder mit Behinderung kriegen ist nochmal schwieriger, aber eben in beiden Fällen, weil man von außen, von der Gesellschaft nochmal extra behindert wird. Also es wird Eltern einfach unnütz schwer gemacht, obwohl man für sie eigentlich den roten Teppich ausrollen müsste. Man müsste für Eltern alles Erdenkliche tun, weil sie unser ganzes Rentenkapitalismus-System aufrecht erhalten. Was nimmst du aus dem Coaching von Jana mit?
Also mich hat es richtig gerührt, auch weil ich gemerkt habe, wie stark diese Beeinträchtigung auch in mir wirkt. Also auch dieses patriarchale Implantat. Ich habe ja nun selber auch eine Tochter geboren. Und die Erwartung, die wir an unsere Kinder richten, die Erleichterung, wenn es funktioniert. Ja. Und da immer wieder auch zu prüfen, Alter, in welcher Gesellschaft wollen wir denn leben? Auch eben mit einem bis dato neurotypischen Kind. Deshalb unser Feminismus to go. Wir müssen davon wegkommen, von diesem Leistungsprinzip.
Von dem Raster, was einfach zu groß ist, wo viel zu viele Menschen einfach durchpurzeln. Ne?
Eben. Und aus ganz unterschiedlichen Gründen, also auch das Thema intersektionaler Feminismus. Behinderung ist ein Aspekt, aber es kommen ja auch andere, also Aspekte der Persönlichkeit, Klasse und sowas alles kommen noch dazu und wir müssen einfach was verändern. Mhm. Noch eine Kleinigkeit als Tipp für alle Eltern, die mit Kindern arbeiten oder einfach so. Tolly Molly verkauft Puppen mit Down-Syndrom, die man zum Beispiel für die Kita bestellen kann. Weil Representation Matters hatten wir auch schon oft, ganz wichtig. Den Link dazu und Buchtipps und Anlaufstellen und ein PDF mit dem, was alle tun können, findet ihr in den Shownotes.
Und noch mehr zum Thema hört ihr im Podcast Die neue Norm vom Bayerischen Rundfunk. Carina Sturm, Jonas Kaper und Raul Krauthausen, drei Menschen mit Behinderung, sprechen über Vielfalt und Inklusion. Also zum Beispiel darüber, wie man Ableismus stoppen kann oder was Deutschland bei der Inklusion von anderen Ländern lernen könnte. Findet ihr in der ARD Audiothek den Podcast und da gibt es dann in 2 Wochen auch eine neue Folge von uns.
Genau, da geht es um Anna, die hat in der Wissenschaft Karriere gemacht und das ging nur nach dem Prinzip up or out, also entweder du steigst auf oder du bist raus. Und sie hat sich voll reingehängt und war direkt nach dem Mutterschutz zurück an der Uni, während ihr Mann zurückgesteckt hat. Und diese Aufteilung wollen sie als Paar jetzt umdrehen. Er ist dran mit der Karriere und das erfordert für beide viel Umdenken.
Oh, da bin ich gespannt drauf. Mhm. Das hatten wir so auch noch nicht. Dann freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören und wir uns wiedersehen, Johanna.
Ich freue mich auf dich und auf euch, liebe Alltagsfeministinnen. Bis bald.
Tschüss.
Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Christine Schöniger und Gabi Klusmann. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.